Willkommen, der Podcast für Körper, Seele, Herz und Sex mit Ann-Marlene Henning und Caro Burchardt. Dann sage ich Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen neuen Runde von Ach komm, heute im kleinen Kreis wieder. Nur wir zwei, Ann-Marlene, das ist auch immer mal schön zwischendurch, oder?
Ja, und ich sage Hallo, Hallo mit deiner...
Ja, deiner Art
heute. Nein, hallo. Ja, das ist, ich bewundere es nach wie vor, dass du ja immer das Gleiche sagen musst, immer wieder am Anfang und am Ende. Und ich habe immer selber so einen Impuls, oh, das muss ich abverändern oder interessant machen. Aber irgendwann ist es auch begrenzt, weißt du.
Das stimmt, wir könnten mal wieder...
Das ist wieder Sex, oder?
Bitte?
Ja. Was? Ist wieder Sex?
Ja.
Das ist wieder Sex.
Ja.
Der läuft auch immer ab. Ja. Eigentlich ist deine Ankündigung ja egal, wie sie ist. Und auch wenn sie Routine ist, ist sie wunderbar.
Oh.
So ist es beim Sex. Ja, ist wie beim Sex.
Ja, du hast
Aber
recht.
Dann wünscht man sich manchmal, ja, heute muss ein bisschen anders sein. Dann probiert man so, hallo, guten Tag. Und dann ist es schlechter als sonst.
Danke. Ich hoffe, es war nicht so schlecht.
Oder es ist besser.
Oder vielleicht auch das.
Genau.
Das müssen wir jetzt den Hörerinnen und Hörern überlassen. Aber du könntest mal wieder, dachte ich, gerade auf Dänisch begrüßen, so zur Abwechslung. Das fand ich irgendwie auch schick.
Oh, scheiße.
Ja, das heben wir uns fürs nächste Mal.
Hi.
Hi, genau.
Nee, das mache ich jetzt. Ja. Hi. Willkommen zu vores Podcast. Ach komm, ja, hober i vinyden. Ja, grine lidt og lære noget.
Oh, ich habe nichts verstanden. Das musst du jetzt noch übersetzen. Am Anfang natürlich gesagt, schon, aber hinten raus wurde es brenzlig. Zumindest
genau,
bei mir.
Da habe ich gesagt, ich hoffe, ihr werdet euch amüsieren, also lachen und auch was lernen.
Oh, ich glaube, das klappt, weil wir haben ein ganz tolles Thema. Da hast du mir einen Satz für die perfekte Überleitung gedroppt. Denn heute machen wir sozusagen das Follow-up von unserer Hormone-Folge, die Macht der Hormone. Denn da gibt es noch, wie du festgestellt hast, vor allem ganz, ganz viel zu erzählen. Also vieles, was wir so ein bisschen liegen lassen mussten, was anhand von, ich bleibe jetzt mal sehr vage, bestimmten Situationen, wo Hormone in denen Hormone wirken, sehr deutlich wird.
So, und cool beschrieben.
Ja. Danke. Und jetzt,
Spannung aufgebaut.
Juhu. Und jetzt übergebe ich an dich. An was hast du da gedacht?
Was es heute wird, beide Themen, wir haben zwei so große Themen, beziehungsrelevant.
Ja.
Echt jetzt. Das ist das, was womit Leute wirklich was retten oder vermeiden können. Also vermeiden im Sinne von schlechten vermeiden.
Ja.
Aber weißt du, was ich dir gerne vorher, ich habe was gefunden aus meinem eigenen Buch Liebespraxis.
Ja.
Weil ich erinnerte, dass ich da was reingeschrieben hatte und ich hatte das wieder gefunden, weil ich das so beeindruckend fand. Das sind 6 Zeilen oder sowas. Da schreibe ich, ein bekannter Neurologe und Psychologe schrieb Anfang des 20. Jahrhunderts an Albert Einstein.
Ah.
Sie sollten bedenken, dass eines fernen Tages all unsere vorläufigen Formulierungen in der Psychologie auf eine organische Grundlage gestellt werden müssen. Wahrscheinlich wird man dann sehen, dass es spezielle chemische Substanzen und Prozesse sind, die auch unsere Sexualität steuern.
Aha.
Also da hat jemand um die Jahrhundertwende gesagt, pass auf. Und in Klammern steht, ich habe so viele Theorien in die Welt gebracht und tatsächlich waren das welche, die heute noch relevant sind.
Ja.
Es war nämlich Sigmund Freud.
Ach, der war's. Okay, ich habe schon vermutet.
Und er schreibt ein Albert Einstein, also eine ganz andere Person aus einer ganz anderen Ecke.
Physik,
Die beiden haben einen regen Briefwechsel geführt.
Mhm.
Und das sagt Freud tatsächlich, pass auf, ich vermute in 100 Jahren oder sowas, werden wir feststellen, dass es chemische Substanzen sind und Prozesse, die unsere Sexualität, und ich füge jetzt hinzu, Liebe steuern.
Ja.
Und darum geht's.
Und er sollte Recht behalten, ne?
Richtig.
Um das mal vorwegzunehmen.
Ja, genau. Und dann, das kommt noch dazu, die nächsten 5 Sätze, es geht weiter im Buch, fast ein Jahrhundert später, also genau das, was Freud vermutet hat, bestätigte der britische DNA-Forscher und Nobelpreisträger Francis Crick auf einem großen Kongress, da sagte er nämlich, ihr, euer Freude, Sorgen, Erinnerungen, Ambitionen, euer Identitätsgefühl, euer freier Wille und eure Liebe, Doppelpunkt, all das ist bloß das Resultat des Benehmens einer Riesensammlung von Nervenzellen.
Aha.
Und womit kommunizieren Nervenzellen? Das ist jetzt die wirklich die perfekte Überleitung.
Ha, lass mich raten. Vielleicht mit unseren Hormonen.
Ja, und Neurotransmittern. Und Neurotransmittern.
Genau. Spannend.
Und warum ich das sage heute, vorher gerne anlegen würde, das ist Wissenschaft. Mhm. Weil das, was daraus dann wird, hört sich manchmal nicht wie Wissenschaft an, ist es aber oft. Also das ist ja das, was denn daraus entsteht. Und unsere beiden Themen heute, einmal Helen Fischer zu Verliebtsein, Liebe, Sexualität und das andere tatsächlich John Gray, der geschrieben hat, Frauen sind von Venus, Männer sind von Mars oder andersrum. Dass er, also ich weiß nicht, was zuerst genannt wird auf seinem Buch. Ist auch egal. Aber er hat ein Follow-up, bestimmt 10, 15 Jahre später erst, wo er von wissenschaftlichen Ergebnissen berichtet, was nämlich los ist im Hirn, wenn man mit Stress konfrontiert ist. Und deswegen ist dieses ältere Buch, muss man ja dann sagen, super relevant. Ja. Und auch die ganze Forschung von Helen Fischer, das sie lebenlang gemacht hat, sehr relevant, weil wir so viel Stress haben wie noch nie.
Das stimmt.
Helen Fischer hat ja vieles publiziert, aber das Spannende, was ich da auch schon lange her, dass ich das gelesen habe bei ihr, startet eigentlich mit dem Ding, wo wir haben es behauptet, Caro, und ich sage es auch jetzt nochmal, dass sexuelles Wollen, Begierde, nicht wirklich ein Trieb ist, wie Freud es gesagt hat. Ja. Also, wir sterben nicht, wenn wir keinen Sex haben, wir sterben eher, wenn wir nicht berührt werden.
Ja. Ja.
Also Sex wollen ist nicht in dem Sinne ein Trieb, weil dann hätten wir ja immer alle welchen.
Ja, ja. Da hatte Freud recht in Sachen Hormone, aber hier und da ist er dann doch, hat er sich auch mal ein bisschen so rückblickend verirrt. Ne? Also gilt ja heute so.
Naja, er konnte es ja nicht messen.
Nee, genau.
Deswegen hat er
ja
auch Albert Einstein geschrieben. Ja. Er konnte nicht messen, wie ein Trieb funktioniert, aber er hat ja gesehen, wie dieses Sex uns manchmal steuert. Ja. Das fühlt sich denn an wie ein Trieb. Ja. Und ja, man kommt drauf, ich sag jetzt frech, irgendwann wird ein Penis in die Vagina geführt oder woanders hin. Also ist irgendwas angeboren und das nennen wir ja dann eher noch dann so ein Erregungstrieb, wo wir geil sind und dann wollen wir damit was tun. Mhm. Aber sobald, und jetzt bin ich bei Helen Fischer, wir nicht mehr frisch verliebt sind, läuft es nicht triebartig weiter. Im Gegenteil, jetzt mache ich einen frechen Spruch, den klären wir aber gleich auf. Mhm. Liebe killt eher den Sex.
Ja, das stimmt. Also was heißt, das stimmt, aber du hast es schon ein, zwei Mal erwähnt und dann auch so ein bisschen erläutert und offenbar ist was Wahres dran. Aber du gehst da ja
richtig. Jetzt. Und jetzt, wir können das ganz kurz machen, das mit Helen Fischer. Es ist nur wichtig, dass man es wirklich nachvollziehen kann und auch glaubt.
Ja.
Dass verliebt sein, damit hat sie sich beschäftigt, auf romantische Liebe etc. Also sie hat Leute in die Röhre gelegt. Mhm. Und wollte sehen, wie es im Hirn aussieht, wenn man verliebt ist. Mhm. Und dann wollte sie es damit vergleichen, wie es aussieht, wenn man liebt. Und jetzt, finde ich, gehen wir nicht ins Detail, wie sie denn als Forscherin so etwas rausfindet. Aber das kann man ja locker testen, wenn die Leute sagen, ich bin wirklich verliebt. Ja. Das sieht man und die meinen das. Und jetzt hat sie denn Paare gesucht für das Zweite, die lange zusammen sind. Mhm. 20, 30, 50 Jahre zusammen. Und wo die sagten, wir lieben uns. So, da sind völlig unterschiedliche Dinge bei rausgekommen. Und dann kommt nämlich gleich eine dritte Gruppe. Die erste Gruppe, die verliebt ist, da sind so Sätze bei rausgekommen, die wir auch öfter gesagt haben, dass das Verliebtsein sowas wie eine Droge ist, eine körpereigene Droge. Und es sieht genauso aus im Hirn, als wenn du irgendeine andere Droge nimmst. Das sind Dopaminrezeptoren, haben wir vielleicht letztes Mal schon gesagt.
Ja.
Also mehr sowas wollen, das Geliebte oder das, nicht geliebt, sondern heiß ersehnte Objekt. Ja. Was auch immer es ist. So, jetzt kommt Liebe. Mhm. Da hat sie dann festgestellt, dass es minimal die gleichen Hirnanteile sind, sondern eher ganz andere. Mhm. So, jetzt kommt das Tolle. Jetzt haben ja einige der älteren Paare gesagt, die lieben, haben auch gesagt, na, wir sind auch ein bisschen verliebt noch.
Aha.
Ja. Und siehe da, es hat gestimmt.
Aha.
Also konnte sie im Hirn nachweisen, Liebe und verliebt sein, aber nicht in der starken Art wie am Anfang, aber ähnliche Hirnanteile. Das heißt quasi, jetzt übertrage ich das, es kann sein, dass Leute so zusammenleben, dass sie lieben, aber es immer noch schaffen, spannend zu halten und auch fast so immer wieder verliebt sein Gefühle in sich tragen, auch nach 10 Jahren. Ja. Und ich kenne es. Ja. Definitiv.
Man hat direkt Paare vor Augen, ältere Paare.
Ja, ja. Ach so, ja, genau. Ja, ja, also ja, und ich merke ja, das auch, ja. Obwohl wir Stress haben und überlegen, wie machen wir hier weiter mit unserer Beziehung, habe ich immer noch das andere auch, das Verliebtsein-Gefühl. Ja. Was ich damit sagen möchte ist, guck mal, jetzt wissen wir ja jetzt schon, dass es sowas von unterschiedlich ist, wie es einem Paar oder einer Person geht.
Ja.
Im Hirn. Was fährt da so durch? Und wir könnten auch jetzt daraus beginnen zu überlegen, ja, was braucht es denn für dieses kleine Leuchten, dieses kleine Etwas im Gehirn? Und da gucken wir ja, ich als Sexologin und Paartherapeutin, sehr oft an, und auch in meinen Vorträgen brauche ich das oft, was braucht Liebe und was ist es und was braucht Sex? Ja. Weil es denn ja irgendwie was Unterschiedliches braucht. Ja. Und wenn ich beides gewissermaßen in Maßen hinkriege, habe ich doch vielleicht ein Ganzes, wo ich sage, ja, hier bin ich glücklich. Ja. Also das eine ist vielleicht da, aber das andere vielleicht auch.
Ja. Würdest du sagen, ich will noch mal ganz kurz, bevor wir tiefer in Liebe und Sex einsteigen, zu dem Verliebtsein fragen. Würdest du sagen, dass viele das ähnlich diesen Zustand beschreiben? Oder gibt es da auch noch mal innerhalb des Verliebtseins viele, viele Nuancen?
Ja, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, die meisten Menschen beschreiben es tatsächlich sehr ähnlich. Mhm. Weil es ist so ein Glücksgefühl, so ein Springen, es kommt da so auf. Mhm. Aber es ist eher die Menge, die anders ist. Dass man weiß, ja, wenn man frisch verliebt ist, dann ignoriert man alles andere. Ich hatte vorher keine Zeit, Donnerstag um 3, jetzt habe ich plötzlich Zeit, Donnerstag um 3. Ich habe immer Zeit, weil ich will mein heißgeliebtes Objekt sehen. Also das ist aber die Leute beschreiben das sehr ähnlich. Mhm. Also alle Menschen sind unterschiedlich, aber das ist irgendwas Sprudelndes, toll lebendig machendes, glühen lassen und so weiter. Und das sind eben diese Dopamine und ein paar andere Vasopressine und.
Die auch unabhängig vom Alter sind oder verändert sich das vielleicht auch so im Verlaufe des Älterwerdens? Sage ich jetzt mal.
Ja, interessant. Ich muss mal eben die Vasopressine zurückziehen. Also wenn, man muss verstehen, im Hirn ist ja viel los und viele Hormone in größerer oder weniger Ausprägung oder so. Und das, was ich eben gesagt habe, das Vasopressin ist tatsächlich eher ein Bindungs- und Liebeshormon. Okay. Aber das ist, also wenn man genau hinguckt, dann gibt es für jedes Hormon, für jeden Neurotransmitter so eine Art Hauptsatz, was es macht. Aber es macht auch oft mehr und vor allem auch in Arbeit mit anderen zusammen. Ja. Also es ist schwer zu beschreiben, aber ich will es zurückziehen, weil zu dem Vasopressin gibt es so interessante Studien mit der mexikanischen Wühlmaus, die merkwürdigerweise eine sehr treue Mäuseart ist. Und das heißt, die vögeln nicht rum und die machen nicht das, was andere Mäuse machen oder viele andere Tiere. Ja. Die sind quasi wirklich treu. Ah. Die sind gebunden an einem Partner oder eine Partnerin. Und wenn man die im Hirn bei denen, die Vasopressin-Rezeptoren unterbindet und stört, dann ist diese Treue plötzlich komplett weg.
Aha.
Die Maus haut ab. Also das ist das, was Freud gesagt hat. Ja. Es ist gesteuert von bestimmten Dingen im Hirn. Und wenn man die beeinflusst, ändert es was. Und da kommt auch rein, aber das gehört zu Liebe. Ja. Hast du davon gehört? Oxytocin-Spray?
Spray nicht. Oxytocin kennt man ja auch so als Bindungshormon. Ne? Das ist auch was, was wenn Frauen ein Kind bekommen oder so, das begegnet einem dann oft in dieser Lebensphase, Schwangerschaft, Stillzeit und so weiter. Genau.
Und dann gibt es zum Beispiel andere nach dem Orgasmus, wo man vorher vielleicht geil war, dann gibt es andere nach dem Orgasmus, die zum Beispiel auch bei dem Stillen auftreten und so, die binden sollen. Ja. Ja. Weil klar, wenn du schwanger geworden bist bei dem Sex, dann wäre es besser, wenn man sich noch ein bisschen länger kennt, damit man beide sich kümmern kann, sollte ein Kind dabei entstanden sein. Also diese Sachen, Bindungshormone, das ist dann eben Liebe. Und jetzt sind wir ja schon fast in Liebe, weil Liebe bedeutet dann tatsächlich, diese Bindungshormone, die machen eher weniger geil. Also deswegen, dann ist man gebunden und fühlt sich wohl, aber dann kommt man auch rein in so eine Routine und das ist nicht so inspirierend für den Sex. Und ich möchte nur in Klammern hier sagen, es gibt Leute, die genau dadurch, durch Liebe und sich sehen lassen und Vertrauen und Nähe ausgerechnet auch Lust bekommen. Also nur, dass sich niemand hier aufregt. Ja. Also David Schnarchs Buch Intimität und Verlangen, er behauptet ja wirklich, die richtige, wahre Intimität, was aber nicht blinde Nähe ist, sondern eher, wir stehen auseinander und können uns sehen, aber wir trauen uns zu zeigen. Ja. Wir können und wir sind sicher gebunden, weil wir schön differenziert sind, sage ich jetzt. Wir haben viele Podcasts dazu gemacht, Caro, wo man das alles nachhören kann. Aber das kann auch zur Lust auf Sex führen, aber eher nicht diese geile Verliebtseins, wir springen aufeinander Nummer. Ja, okay. Also sehr vorsichtig gesagt, weil auch das geht. Aber ich möchte trennen, Liebe und Sex im Gehirn, Sex und Verliebtsein passen besser zusammen und Liebe entsteht quasi nach dem Verliebtsein.
Was hat jetzt das mit diesem Oxytocin-Spray? Wofür ist das, was du gerade kurz erwähnt hast?
Das
nutzt man,
um... Ich glaube, das war hier lange verboten, aber ich glaube, in Dänemark war es dann irgendwann nicht verboten, in Amerika auch nicht. Also du sprayst das und es gibt Studien dazu, dass du dich dann die Person, dein Gegenüber freundlicher einschätzt, du findest die attraktiver und es bindet. Okay. Also es macht das, was das Oxytocin macht.
Und wo sprüht man das? Also auf den Körper oder
in die Nase?
In die Nase rein.
Ja, ja. Und natürlich, wenn du es, wenn du kannst es auch auf den Körper. Also wenn du, es wird ja nicht nur von dir gerochen, sondern auch vom Gegenüber.
Ja.
Also da gibt es ganz viele Studien, die habe ich jetzt nicht spezifisch für heute angeguckt. Ja. Ich habe so ein Nasenspray gesehen wie, Asthma-Spray geht in den Mund. Ja. Aber man muss es ja riechen.
Ja.
Oxytocin.
Okay.
Also da gibt es ganz interessante Studien zu, aber das war jetzt nicht unser Hauptthema. Ich wollte nur sagen, also diese Hormone und Neurotransmitter, einige sind ja beides und möchte ich auch nicht ins Detail gehen, das ist viel zu anstrengend. Aber das ist das, was Freud gemeint hat. Die steuern Verhalten, Gefühle, Gelüste. Und deswegen versucht man die ja auch zu beeinflussen.
Ja.
Weil es wäre ja toll, wenn wir mehr Lust bekommen könnten.
Ja.
Und da ist ja diese mit den Potenzmitteln und sowas, die machen aber nicht Lust. Und das ist das, was viele nicht wissen. Die helfen nur, eine Erektion aufzubauen. Und die haben ja versucht, das bei Frauen dann zu machen und umzusetzen. Ja. Und es hatte nicht die Wirkung. Weil das eine andere, es beeinflusst nicht im Kopf. Und das müsste es, wenn es Sex befördern soll. Es muss die Lust und nicht das Genital. Ja. Beeinflussen.
Dann ahnt man auch, warum in den Wechseljahren da, wenn sich die Hormone nochmal so anders entwickeln oder ne, die Anteile, dann auch nochmal so viel wieder los ist plötzlich. Oder auch wenn man vorher in ruhigeren Fahrwassern unterwegs war, da kommt ja doch einiges nochmal bei vielen Leuten schwer durcheinander.
Ja, genau. Und da hat sich nichts geändert. Mhm. Als, deine Kinder sind älter, meist.
Ja.
Und die sind dann auch weg. Das würde eher für Entspannung sorgen. Und vielleicht sind die Eltern krank oder Leute beginnen zu sterben um einen herum, sage ich jetzt frech, lapidar. Das ist negativ. Aber das würde nie erklären, was für eine Unruhe da entsteht in den Jahren bei Mann und Frau.
Ja. Nicht nur bei den Frauen, wie oft irrtümlich angenommen wird.
Genau. Und jetzt würde ich gerne ganz kurz nur, weil dann sind wir damit durch. Ja. Also dieses, wenn man weiß, das ist ein Unterschied, verliebt, Liebe und Sex, dass diese Größen ineinander arbeiten, aber dass sie in gewissermaßen eigentlich getrennt sind, dann kann man ja sich fragen, was braucht Liebe und was braucht Sex? Ja. Und das ist, also sind, wenn man das dann nämlich macht, löst es diese Hormone aus, von denen wir sprechen, so Bindung oder sexuelle Gefühle und so weiter. Und ich habe in meiner Praxis so eine, auf meiner Pinnwand, meine Zeichendings da habe ich so eine zwei Säulen.
Ja.
Und die linke ist Liebe und die rechte ist Sex. Mhm. Und dazwischen ist eine Brücke gezeichnet, wo man rübergehen muss. Also wenn man von Liebe auf Sex möchte oder von Sex auf Liebe, von alleine verbinden sie sich nicht dann. Und da stehen unterschiedliche Dinge darunter.
Ja.
Und bei Liebe stehen so Sachen, wovon einige wirklich Oxytocin und andere Bindungshormone auslösen. Da steht sowas wie Sicherheit, Routine, gemeinsames Haus, gemeinsame Finanzen, Hund, Kinder, also beliebige Reihenfolge.
Ja, ich wollte
Bei mir kommt das Kind immer zuletzt.
Und Kinder, ich habe auch gerade gedacht, aha, interessant.
So ist es.
Witzig.
Das ist, wenn man gerade einen kleinen Welpe hat und das Kind 31 ist.
Genau.
So, nee, aber da stehen, was viele nicht denken, da steht auch Körperkontakt.
Ja. Bei Liebe.
Bussis.
Ja.
Bussis, Berührung, Umarmungen.
Ja.
Und das ist super wichtig, weil das ganz wichtig ist für Bindung und Liebe und Beziehung. Mhm. Und sehr viele damit aufhören, weil das dann wie einen kleinen Finger für die weniger wollende Person, wir können jetzt auch auf unserer Folge weniger und mehr Woller verweisen.
Ja, das stimmt.
Ja, dann hört dieser Körperkontakt, die aber gar nicht sexuell sein will.
Ja. Nur liebevoll.
Manchmal ganz auf.
Ja.
Richtig. Aha. Weil die mehr wollende Person hofft und den ganzen Arm nimmt oder den, also kleiner Finger, oh Scheiße. Und dann hört die weniger wollende Person auf, das anzubieten. Mhm. Das ist etwas, was ich total oft in der Praxis aufkläre. Und das können wir auch jetzt tun, weil dann können die Partner und Partnerinnen, die das hier hören, es zu Hause in ihrer Beziehung bringen. Ja. Nämlich, warum ist das ein Problem? Weil man sich gegenseitig nur liest, also das berühmte Mindmapping, und nichts sagt.
Ja.
Weil wenn ich merke, oh Scheiße, Umarmung ist an, steht an, oh shit, und dann vermeide ich, ich muss mal eben die Nudeln, du, gerade jetzt nicht oder so, anstelle zu sagen, oh, bei mir ist gerade wieder, sobald du in die Nähe kommst, ich weiß, eigentlich willst du Sex, weißt du was, gerne Umarmung, kurz kuscheln, so, aber dann möchte ich gerne die Wäsche machen.
Ja.
Also das war jetzt lang, sowas kann ich sagen. Oder ich sage, du, gerne Umarmung, aber bitte mir nicht.
Ja.
Ich habe noch so viel zu tun. Whatever.
Ja.
Aber dann bleibt die Berührung. Die kann dann bleiben, die bei Liebe steht.
Ja. Spannend, ne? Weil ich denke dann zwangsläufig, wenn du das immer so erzählst an Paare, die ich kenne, und dann gibt es ja aber schon auch die das einfach so ganz liebevoll in ihren Alltag auf so eine ganz natürliche Art und Weise integriert haben, auch wirklich ältere Pärchen, und wo ich gar nicht so das Gefühl habe, das ist, geht so in die Richtung Anbahnung von da will jemand mehr, sondern das ist wirklich so ein ganz auf so eine ganz natürliche Art und Weise Körperkontakt suchen, und dann ist aber auch wieder gut und jeder geht seines Weges. Also diesen Pfad kann man ja irgendwie auch einschlagen, ganz offenbar.
Aber das hat nicht unbedingt mit dem Alter zu tun. Und jetzt muss ich eine Frage beantworten, die mir gerade einfällt, die du für eine Viertelstunde gestellt hast.
Ich weiß welche.
Ob Verliebtsein sich anders anfühlt im Alter, und ich sage nein.
Mhm.
Es gibt Studien dazu, dass, und ich sehe das auch in meiner Praxis, 75-Jährige oder andere Altersklassen genauso verliebt sind wie Junge, die sagen, ich fühle mich wie 9, ich fühle mich wie 15.
Ja.
Also das ist gleich, weil das ist gesteuert von dem Hirn.
Mhm.
Aber was du jetzt eher beschreibst, das ist ja was ganz anderes, ich wollte nur die Frage beantworten, was du gerade beschrieben hast mit der Umarmung älterer, ich glaube, das liegt nur daran, dass sie entspannter sind. Dass dieses, der fette Drive von, oh shit, ein Mann oder Frau, es gibt sehr viele sehr lustvolle Frauen auch, und die Männer wollen nicht. Also dieses Jüngere, da hat man, da ist man durch die Hormone eventuell ein bisschen geiler, aber auch ältere Paare, die verliebt sind, da gibt es ja auch in Studien, sowas wie ältere, frisch verliebte Paare haben mehr Sex als 35-jährige Singles, habe ich mal einmal in so einer Studie gesehen. Also es ist, wieder hängt alles zusammen, weil wenn die Älteren jetzt nicht mehr dann verliebt sind, dann haben die ja auch jetzt ein normales Hormonniveau, aber die haben denn das Hormonniveau von Älteren.
Ja.
Und die sind nicht so drivey wie bei Teenagern und so weiter.
Ja.
Und dann haben die oft auch eine entspanntere Haltung. Mhm. Dafür gibt es ja auch Studien. Ihre Hirne, also so mit Mitte 60, sind die leistungsfähigen, die es gibt, besser als 40- und 20-Jährige, leistungsfähige, im Sinne von viel mehr Connections und Komplexität, die sehen die Welt anders. Die haben viel Erfahrung, und dann macht man vielleicht manchmal aus einer Umarmung, wenn man weiß, ich bin mehr wollend, wirklich nur eine Umarmung. Und spart den Druck, dass ich weiß, eigentlich kann er oder sie oder will er und sie eigentlich gar nicht, dann initiiere ich es auch nicht.
Okay.
Oder man hat schon eine andere Routine oder sowas.
Mhm.
Also ich stelle bei mir selber auch eine gewisse Entspanntheit da fest.
Ja. Interessant.
In meiner Beziehung bin ich die Mehrwollende.
Okay. Ja.
Und ich kann anders damit umgehen als früher.
Mhm.
Aber meine Hormone sind auch anders, ja, sage ich ja jetzt.
Das ist interessant. Also das Alter ist schon auch ein bisschen entscheidend, höre ich raus.
Ja, und jetzt hatten wir aber dieses Ganze, was ich bei mir auf der Tafel links steht, die Liebessäule. Mhm. Und jetzt steht ja auf der rechten Seite der Sex. Also auf der linken Seite steht ja auch sowas wie erwartungsgemäß, also Ruhe, also in dieser Sicherheit, mhm, die Liebe, jemand will mich als Mensch. Mhm. Mhm. Und auf der rechten Seite ist denn der Sex. Ja. Und da steht irgendwie eher was mit Unberechenbarkeit, mhm, Neuigkeit, Abstand, nicht haben können und ja, die Lust, die genitale Lust, die diese Leidenschaft, runter mit den Klamotten und rein, los geht's. Also da ist wirklich, ich erkläre es oft so, dass eher das ganze Emotionale bei der Liebe steht und bei der zweiten Säule geht's definitiv auch nach unten.
Ja.
Aber nicht gemeint, dass es nicht gleichzeitig da sein kann, weil guck mal, das ist doch das Modell. Ja. Liebe und Sex, ja, und da ist eine Brücke drüber. Mhm. Und wenn ich darüber gehe, jetzt haben wir das meiste, größte Problem in der Praxis, es geht um Liebe, ja, oft. Und die verstehen nicht, warum haben wir keinen Sex. Mhm. Die müssen dafür was tun und rübergehen. Mhm. Wenn die verliebt sind, sind die eigentlich schon drüben. Ja. So müsst ihr das verstehen. Ja. Da ist nicht die Liebe, was viele, ja, denken. Es ist nur Verliebtheit. Ja. Und die sind schon drüben.
Also liegen die Säulen dann auf mehr oder weniger während in der Phase der Verliebtheit übereinander. So fast. Oder die Brücke ist irgendwie kürzer. Nee, oder wie kann man das beschreiben?
Es ist keine Liebe. Gut, dass, ja, du es gefragt, ja, hast. Die liegen nicht übereinander. Es ist nicht Liebe.
Okay. Ja.
Es fühlt sich nur so an.
Nee, aber ich meinte, dann wäre, wenn die eine Säule dann Verliebtheit wäre und die andere Sex.
Ja, das ist sie, okay, nicht. Nee? Okay. Die Säule, gut, ist nicht verliebt, ja, sein. So gut, dass du es, ja, gemacht hast. Die Säule ist Liebe.
Okay, die bleibt Liebe.
Mhm. Verliebt sein ist überhaupt nicht auf der Säule.
Okay, gut.
Da, weil es nicht Liebe, mhm, ist. Mhm. Und wenn du die irgendwo hinstellen willst, Caro, deswegen ich liebe die Frage, ja, dann wäre es eher bei Sex.
Okay, alles klar.
Oder sie steht so ein bisschen, schwebt in der Boppel, ja, über der Brücke, ja, oder sowas. Ist eine gute Idee, ja, das werde ich hinzufügen. Ja. Aber definitiv, das ist doch gerade das Problem, nicht links. Und die liegen nicht übereinander. Wenn man Sex hat als verliebt, ist es nicht Liebe. Ja. Je nachdem, wie lange du wartest.
Ja, 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 also, ja, okay.
Na, aber nur für das Modell muss ich es trennen.
Okay.
So, dass man versteht, nein, das ist das, was oft gedacht wird. Mhm. Aber das ist nicht der Fall. Und deswegen liegt, wir sagen jetzt verliebt sein, ja, und, ja, Sex liegen auf der rechten Seite. Und jetzt hört das Verliebtsein auf, jetzt hört der Sex, mhm, auch auf. Mhm. Und entweder trennen sich die Leute oder die landen bei Liebe. Ja. Und dann haben wir eine Brücke, wo wir immer rüber müssen, weil Sex kein Trieb ist.
Ja. Ah, das ist sehr anschaulich jetzt für mich geworden. Gut, das gut, ja, auch, muss ich mir auch selbst auch mal, dass ich da nochmal nachgehabt habe. Weil du hast es ja schon, ja, oft gesagt eigentlich, dass Liebe, ja, und Verliebtheit nicht dasselbe, ja, ist. Aber ich bin dieser Illusion auch gerade nochmal kurz
richtig,
erlegen.
Kurz reingefallen.
Ja, 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 ja. Aber vielleicht geht das dann anderen auch so.
Und ihr müsst nämlich, ja, auch jetzt verstehen, was, ja, wir heute hier sagen. Das sind komplett unterschiedliche Hormone und Neurotransmitter. Mhm. Und die links sind, sind nie die, die rechts sind.
Okay. Ja, ja.
Aber jetzt nehmen wir Helen Fischers ältere Paare, die so lange zusammen sind, das ist dann auch der Abschluss, die sagen, wir sind verliebt. Ja. Lass mal so sagen, da stehen die Säulen dichter beieinander, okay, und die Brücke ist kürzer.
Okay. Doch. Mhm.
Mhm. Weißt du, was, ja, ich meine? Das ist, ja, es.
Der Weg ist so, dann nicht mehr so weit von
nee,
Liebe zu
Sex. Da könnte es sein, dass man schon rüber schauen könnte, ja, und das sehe ich schon was Tolles und dann gehe ich rüber. Und das könnte auch die Intimität sein, die David gemeint,
ja,
hat.
Ja.
David Schnart in seinem Intimität und Verlangen. Da er behauptet tatsächlich, dass die Brücke dann so gut wie verschwinden könnte.
Okay.
Ja, ja.
Interessant. Also Intimität meint dann, dass man sich wirklich gut kennt und diese besondere Nähe hat durch sich gut kennen, sich diese, zeigen und so weiter, ja, um das nochmal so ganz kurz.
Ja, ja, und auch kein Problem, mhm, hat, mit Fehlern und Ecken, ja, und Kanten sich zu, okay, zeigen. Also ein, mhm, wichtiges Wort, Verwundbarkeit. Mhm. Mhm. Vulnerable, ja, also dieses, okay, ich zeige jetzt, dass ich da nicht perfekt bin und so, aber genau das macht dich zum Menschen und das kann der andere oder die andere sehen, ja, und diese, ja, diese Verbindung, die macht, ja, was und das leuchtet tatsächlich dann auch im Hirn.
Ach, das,
hat ja, David Brightning genannt, ja, also man kann es in der Röhre messen, ah, und ich denke, das sind die,
ja,
von Helen Fischer, die, wo man sieht, da ist mehr los im Hirn. Und jetzt müssen wir sehen, weil die verliebt sind oder weil diese besondere Intimität da ist. Weil das ist vielleicht Verliebtsein, die da mit reinspielt.
Darf ich gerade noch einen interessanten Gedanken zu? Vielleicht liegt es daran, wenn man in sowas reinkommt, wo man sich dann wirklich zeigen kann und so weiter und diese Verletzbarkeit oder Verwundbarkeit, hast du es gerade genannt, zeigen kann, das ist ja dann auch weniger anstrengend vielleicht. Weil wenn ich mich die ganze Zeit maskieren muss, ist das ja auch ein Energieaufwand. Und vielleicht, dann kommt Stress auf und den hast du dann ja vielleicht weniger, Stresshormone, wenn du dich so ganz verletzlich zeigen kannst. Rühren da auch noch mit rein, möglicherweise.
Ja, genau. Ja. Und auch der Stress, welcher Stress? Weil ein kleiner Stress kann ja Sex befördern. Ja.
Ein kleiner.
Weil, ja, genau, nicht der dich killt, aber jetzt haben wir auch die perfekte Überleitung zum nächsten Thema. Der Kleine macht ja wieder unsicher. Also wenn mein kleiner Stress ist, irgendwie kommt er immer so spät nach Hause, macht er da was anderes, das triggert. Ich habe es gerade körperlich gespürt. Ja. Meine arbeitet zu Hause, das ist ja nicht der Fall. Aber trotzdem, dann ist das vielleicht eine WhatsApp oder irgendwas. Ja. Oder jetzt ist er ganz lange am Telefon mit jemandem oder so. So ein kleines, das ist gewissermaßen ein bisschen so, im Positiv ausgedrückt, wie Schmetterlinge im Bauch, aber unangenehm ausgedrückt ist, das hat kurz wehgetan. Oder das hat mich kurz verunsichert. Ja. Und das macht Lust. Ja. Kennst du, da gibt es so Studien dazu mit so einer Brücke, jetzt wo wir schon eine Brücke haben, ne? Da haben die eine Frau auf eine richtig fiese, richtig große Hängebrücke irgendwo in Amerika oder Kanada gestellt, mit weit nach unten.
Ja.
Und dann haben die, die Frau hat die Männer gefragt, ob nach der Uhrzeit. Die Männer, die da so rumgestanden haben, nach der Uhrzeit gefragt. Die wussten nicht, dass das eine Studie ist. Die Frau wusste das. Nachher ist sie deutlich, also relevant, wie heißt das, signifikant, als besser aussehend eingestuft worden auf der Brücke.
Von den Männern.
Und öfter wurde eine Telefonnummer ausgetauscht. Also als wenn sie das Gleiche gemacht haben, am Land, hätte ich fast gesagt, also nicht auf der Brücke, sondern kurz davor.
Ah, okay.
Also diese kleine Gefahr hat das Gehirn in so einem Zustand gebracht.
Aufmerksamkeit.
Aufmerksamkeit und interessant und spannend. Ja. Und jetzt würde ich gerne einen Ex-Partner von mir nehmen, der sich der dahingestellt wird, der Höhenangst hatte. Da wäre es nicht so ausgegangen. Das meine ich mit dem unterschiedlichen Maß an Stress. Er wäre fast dissoziiert, er hätte ganz steif, also quasi im Sinne von angespannt gestanden und hätte wenig wahrgenommen und hätte fast nicht hören können, dass sie die Uhrzeit
wissen möchte. Ach, da muss ich jetzt auch direkt wieder an unsere Episode zum sich verlieben denken. Das, was da diese Mische aus Bewunderung und Beunruhigung, das passt ja auch wunderbar zur Hängebrücke, oder?
Ja, genau. Ja,
da schließt sich auch wieder ein Kreis. Das ist ja...
Ja.
Super spannend.
Ach so, und weißt du, was ich gerne mit diesen Säulen, die wir jetzt haben, links steht Liebe mit ganz tollen Sachen drin und viel im Oben, also emotional, und rechts steht die Sexsäule, viel im Unten und aber auch Körper und können auch Emotionen stehen, aber wir haben gerade gehört, da stehen eher andere. Ja. Leichte Verunsicherung oder so, wie du gerade auf den Punkt gebracht hast. Und man kann die eben zusammenbringen. Mhm. Und jetzt sagte jemand, das fand ich auch spannend, was ist denn, wenn eine Säule wegfällt? Dann fällt die Brücke runter. Oh. Weil nämlich über der Brücke, da steht bei mir auch ein Wort, Beziehung. Weil wir können jetzt sagen, Beziehung besteht aus beiden. Und wenn wir jetzt polyamorös leben, ist ja genau das Gleiche. Das ist nicht viel Fickerei für viele, das ist auch viel Lieberei.
Ja, genau.
Also Polyamor. Also das ist für jeden anders und für jede anders. Aber bei einer Beziehung, egal ob mit mehreren, Poly oder alleine, ist meist beides für die meisten Menschen ein Ding. Ja. Also geliebt zu werden, angekommen zu fühlen, ich bin gemeint fühlen und auch Sexualität. Mhm. Wobei wir es trennen können. Ja. Das betone ich jetzt. Weißt du noch dieses Kontinuum, wo wir sprechen, monosexuell unterwegs, polysexuell oder gleichzeitig monoemotional unterwegs zu sein oder polyemotional.
Ja. Genau.
Das ist alles mit hier drin und deswegen frage ich jetzt, wenn wir jetzt Beziehung nehmen, Und jetzt nehmen wir die Polis raus, die gelten genauso, aber dann wird es sehr komplex hier am Podcast. Das brauchen wir gerade nicht. Wir nehmen jetzt eine typische Beziehung, wo es nur zwei sind und haben zwei Säulen. Jetzt frage ich, ich muss mal überlegen, wie rum ich es gerne hätte. Ja, das ist eigentlich egal. Was ist, wenn die Sexsäule wegfällt?
Und nur noch die Liebe dasteht.
Ja. In Bezug auf Beziehung. Ja. Also ist keine Trickfrage. Nee, nee. Also gerne mit mir resonieren. Und toll, dass du erst gerade das tust, weil das tun die Hörer und Hörerinnen vielleicht auch.
Ich stelle mir das gerade vor, dann ist ja auch die Brücke dahin erstmal weg, wenn die Sexsäule weg ist.
Und die fällt, wir nehmen die mal weg in dem Form, was weiß ich. Es gibt Leute, die haben gar keinen Bock mehr. Die gucken nur nach außen, obwohl die nichts machen oder die sind untreu oder die haben eine Krankheit. Also jetzt der Sex, und da ist nicht nur gemeint Penetration jeglicher Art, sondern die Leute fassen sich kaum dann mehr an. Aus den Gründen, die ich auch genannt habe. Eine Person will oft mehr als die andere. Und dann stoppt dieses Berühren komplett. Und jetzt haben wir gesagt, die Sexsäule fällt weg. Was ist dann? Wie kann die Beziehung bestehen bleiben, frage ich jetzt dann.
Da würde ich sagen, jetzt erstmal mein spontaner Impuls wäre, es kommt drauf an.
Richtig. Ja? Und die kann bestehen bleiben, weil da solche Paare sitzen bei mir in der Praxis. Ja. Die haben eine Beziehung, die lieben sich ohne, die sagen, wir lieben uns so sehr, wir wollen uns nicht verlieren, die wollen vielleicht sogar öffnen, aber die wollen sich nicht verlieren. Ja. Wunderbar kann die Beziehung bestehen bleiben.
Okay. Also alles andere hätte mich jetzt auch überrascht.
Ja.
Weil das jetzt ist jetzt ja ein häufiges, gerade bei, wie du am Anfang gesagt hast, bei länger andauernden Beziehungen ist es ja ein nicht seltenes Phänomen.
Richtig.
Dass diese Säule wegfällt.
Und dann können wir versuchen, die wieder zu bauen, die Sexsäule, damit es auch eine Brücke geht, an die man rübergehen kann. Und oft haben die Leute auch beide Säulen, aber nicht miteinander. Mhm. Entweder Untreue oder Sex mit sich selbst. Also, weil es zum Beispiel die Verführung scheitert. Ja. Die Leute, also Verführung, das steht auch auf der Brücke. Ja. Das ist ja die Verführung, wie komme ich da rüber? Ja. Und da kann man auch interessant besprechen, wie merke ich denn, dass jemand, das hatten wir, glaube ich, in dem Podcast Berührung, wie merke ich das, dass jemand drüben ist in der Sexsäule oder mich mit darüber haben möchte. Und ich bin in der Liebessäule. Also Leute, die weniger Lust haben, merken das sehr, sehr wohl und wollen es dann nicht. Genau. Und oder es gibt Leute, die merken es gar nicht, weil Leute auch keine guten Verführer sind. Mhm. Aber ich möchte jetzt fragen, was ist, wenn die Liebessäule fällt?
Und nur noch der Sex dasteht.
Richtig, bleibt die Beziehung bestehen?
Schwierig.
Ja. Und ich würde jetzt sagen, eher nicht.
War auch mein Gefühl. Also, aber gut, dass du es vorweggenommen hast. Ich wollte nicht so vorpreschen, aber war auch mein Gedanke.
Weil wenn die Beziehung gefallen ist, dann heißt das, da ist nicht das die liebevolle Zuwendung, da ist kein Kontakt, da ist die Intimität nicht und so weiter. Da werde ich wahrscheinlich, wenn nur einmal im Jahr oder wenn gerade auf eine Party und weil man so entfernt ist, tatsächlich ficken wollen.
Okay.
Aber das ist dann nicht eine Beziehung.
Ja. Na, und diese, ich dachte gerade, es heißt ja jetzt auch, wir haben ja viel auch in der Redaktion so zum Thema Einsamkeit geschrieben und so, weil viele Menschen sich ja so unglaublich einsam fühlen und wie stark das Bedürfnis ist der Menschen an sich, sich zu verbinden miteinander, egal jetzt ob auf diese romantische oder sexuelle Art und Weise, aber überhaupt dieses starke Bedürfnis nach Verbindung ist ja da, und wenn dann da nur noch der Sex steht, dachte ich gerade, ist es ja, wird das Bedürfnis
keine Beziehung,
vielleicht auch nach Verbindung nicht so richtig bedient an der Stelle,
richtig,
oder?
Und dann bist du nicht in Beziehung, du bist nicht gebunden, dann hast du zwar irgendwas, aber es ist keine Beziehung. Also ich habe daraus geschlossen, wenn die linke Säule fällt, ist es eher Trennung, irgendwann oder irgendwie, es gibt auch Leute, die bleiben.
Ja.
Und ich kann jetzt immer überlegen als Therapeutin, versuche ich da was zu stärken. Ich stärke sehr oft die Liebesbeziehung im Sinne von, dass ich das Körperliche da versuche wieder reinzubringen, was nicht sexuell ist. Und was man auch machen kann, man kann auch versuchen beim Sexuellen, aber es ist viel schwieriger, Intimität, also die aus der linken Seite mit reinzubringen. Das machen die Leute noch nicht, wenn die nicht reif oder differenziert genug sind, wenn die im Kampfmodus sind, wenn die im Ich-verstecke-mich-Modus sind und so. Das ist viel schwieriger. Ich bringe erst den Körper rein auf der linken Seite und schaue dann, was erwächst, plus dieses Lesen voneinander, dieses Mindmappen, damit man was sagen kann, wenn man nächstes Mal denkt, oh nein, ich küsse ihn lieber nicht kurz ich lasse sie nicht umarmen, weil sie will ja mehr und so. So, das ist der Zusammenhang, aber da kann jetzt jeder selbst gucken, in die Säulen zu Hause und auch zum Thema Verführung. Ja. Wie gehe ich darüber? Wie zeige ich eigentlich, dass ich jetzt mehr möchte? Ja. Und wenn man das hier anlegt und das auch zu Hause aufzeichnet, ja, und sich überlegt, was ist bei uns in der Liebessäule? Ich habe ja eine Riesenliste,
ja. Ja.
Habe ich nur heute nicht reingenommen. Ja. Da stehen, glaube ich, 30 Sachen drauf auf beiden, ja, Seiten. Also mehr bei Liebe, ja, als bei, ja, Sex. Wo stehen wir? Und was ist das, was wir so schätzen? Und was haben wir drüben stehen beim Sex? Und was, wie kann ich über die Brücke gehen? Dann kann ich nämlich auch ganz schnell sagen, wenn ich mache das sehr oft mit Paaren, wenn ich was anlege und jemand, die mehr wollende Person, will jetzt eine Umarmung oder küsst mich, dann kann ich auch sagen, oh ja, toll, aber ich will in der Liebessäule, okay, bleiben.
Okay.
Und jetzt habe ich eine Überleitung,
ja, Caro. Wir müssen ja auch nochmal den Bogen wieder so ein bisschen zu den Hormonen. Die sind so, ja,
richtig,
die, wie die da wirken.
Ja, aber ja, die stehen, ja, also ja, das ist ja gut, dass du es gerade, ja, sagst. In der Liebessäule hängen dann bestimmte Hormone rum, Oxytocin, ja, Vasopressin und vielleicht manchmal Dopamin, mhm, weil doch verliebt ein bisschen und so weiter. Und bei den beim Sex hängen diese ja, Testosteron, ja, Östrogen und andere. Ja. Und beide, alle Geschlechter haben alle Hormone, nur in unterschiedlicher Ausprägung.
Genau, ja.
So, aber ich springe wieder zu Freud, deswegen habe ich es am Anfang, ja, gesagt, egal was wir hier besprechen über solche, mhm, Dinge, sind die von diesen körpereigenen Drogen, ja, ausgelöst.
Ja, ja, total,
so,
interessant.
Genau. Jetzt habe ich die Überleitung vergessen. Nein, wenn ich das mit der Brücke, ja, ne, da ich war ja mal mit dem John Gray essen, weil er in Kopenhagen so einen Vortrag gehalten hat. Das ist der mit Mars und Venus. Ja. Damals in den 80ern geschrieben, als man gesagt hat, Frauen sind so, mhm, Männer sind so. Er hat es aber eindeutig weiterentwickelt. Ja. Und das hier ist, was war das, 6000 in Deutsch, in Dänisch, Deutsch, Englisch, irgendwie das Buch, ich habe es auf Englisch. Ja. War, das kam in Kopenhagen, das war damals, als ich studiert habe, 2006,
yeah,
7 oder sowas, oder 5 vielleicht sogar, da war das Buch gekommen und da ging es nicht so darum, so sind Frauen, so sind, mhm, Männer, sondern wie sie mit Stress umgehen. Yeah. Und beim Essen aber, weil das ist, hängt noch bei der Säule, Caro, das war meine Idee mit der Brücke, yeah, gerade, weil das so schwierig ist, wann, wie komme ich aus der Brücke, yeah, über die Brücke, hat, und was will die andere Person? Yeah. Hat der John Gray beim Essen, ich saß nämlich neben, mhm, ihm, da hat er erzählt, dass er dieses, wir haben schon genannt, Restaurantkonzept, ja, hat.
Aha.
Also quasi mit.
Ich erinnere. Gourmet, gute Hausmannskost. Ja.
Und, ja, genau. Und Fast Food, gute Hausmannskost und Gourmet. Ja. Und das hat er entwickelt, mhm, nämlich, dass die Menschen, also da, im Sinne von Quickie, mhm, gute Routine, ja, und manchmal, ja, extra, ja, oder so. Genau, also diese drei, dass Sex nicht immer gleich, okay, ist. Und er hat dann vorgeschlagen, 3 Kerzen zu kaufen. Jetzt haben wir bald Weihnachten.
Aha, wie passend.
Und zwar jede Person hat 3 Kerzen. Mhm. Eine kleine, eine mittlere, eine große. Yeah. Und die stehen wo auch immer im Wohnzimmer, tatsächlich im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer, yeah, aber am besten im Wohnzimmer, irgendwo, wo man die sieht abends, wenn man so, was weiß ich, eine Serie, ich gucke sehr oft, yeah, Serien, wie ihr hört, oder Entspannung sucht oder beim Essen sitzt. Yeah. Vielleicht hat man Gäste. Und am Ende des Tisches stehen dann 6 Kerzen. Mhm. Also 3 in einer Farbe, 3 in der, mhm, anderen. Und in der einen Farbe sind 2 an,
ja,
die kleinste und die mittlere. Ja. Und in der anderen Farbe sind alle, ui, 3 an.
Ah, ich habe eine Idee, ja.
Ja, oder wir sagen mal, bei der einen ist nur die, ja, kleine Kerze an.
Ja.
Und bei der anderen vielleicht auch die kleine. Ja. Ich oute mich jetzt gewaltig schlimm.
Jetzt kriege ich Angst, ja, Marlene. Was kommt jetzt?
Nee.
Bei dir leuchtet immer,
ja,
die kleine,
ich meine, die Leute,
Kerze,
können ja nie wissen. Es ist lange her, ich hatte keine Kerzen,
ja,
aber wir hatten Gäste und ich habe gesagt, ich gehe mal kurz auf den Boden und hole, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich holen, ja, musste. Wir brauchten irgendwas, also Gäste saßen und da wir mitten beim, ja, Essen. Und haben irgendwas besprochen, nein, ich hole das mal schnell. Es kann sein, dass es so ein Bild war oder ich habe keine Ahnung, was, ja, es war. Und mein Partner hat gesagt, cool, ich komme mit.
Ah.
Ja, da gab es dann mal kurz einen Quickie auf dem Dachboden, während die anderen weiter gegessen
haben. Beiden kleinen Kerzen.
Ja, die hätten an sein können. Und dann,
ne,
hätte man gewusst.
Bild zu bleiben mit den Kerzen.
Ja. Richtig, und merkt ihr, das ist schon prickelnd. Ja. alle wissen es nicht, aber wir wissen es. Dann fragt vielleicht jemand, warum sind die beiden kleinen Kerzen nur an? Sag ich, ja, wer weiß.
Ja.
Weil wenn Gäste fragen, wir machen die anderen drei an.
Zwei.
Aber gemeint ist, ohne Worte kann ich zeigen, da geht was oder geht nichts. Also da, vielleicht sind ja auch alle drei aus.
Ja.
Es kann ja auch sein, dass sie einfach aus sind. So Kerzen in der Wohnung, ganz viele sind ja gar nicht gesund. Und dann geht jemand Zähne putzen, aber man macht mal eben das eine an. Was für eine Erleichterung. Das bedeutet, wir können, aber es muss nicht in Stunden ausarten.
Da können eure Gäste ja froh sein, dass nicht die beiden großen Kerzen oder alle Kerzen leuchten.
Das ist wahr. Hätte es keinen Nachttisch gegeben. Und Stichwort, Caro, Nachttisch, weil das habe ich nämlich dem hinzugefügt. Ja. Das gab es in Johns Konzept nicht. Mhm. Dass ich auch gesagt habe, mit oder ohne Nachttisch.
Okay. Ja.
Gemeint Orgasmus oder nicht. Weil einige Leute, gerade einige Frauen, die eher länger brauchen, um zum Kommen und so, da ist es gut, dass man sagen kann, also die kleine Kerze ist dann an, das bedeutet Kiki, dass dann flüstert man eben, nee, ich brauche keinen Nachttisch heute. Okay. Ich will nur kurz andocken.
Der Nachttisch wäre dann die supergroße Kerze oder was?
Ja, kann sein, dass wenn man Gourmet isst, immer ein Nachttisch mit drin ist.
Wow, das ist dann schon nochmal Definitionssache. Ja, ich verstehe. Alles klar. Ja,
weißt du, was ich jetzt überlege? Ja. Jetzt kann ich das nächste Thema, weil das ist ja wirklich, jetzt haben wir schon 47 Minuten. Ja. Und ich weiß, das ist frech, aber ich würde es lieber verlegen. Ja. Weil das ist sonst so kurz und zu blöd. Aber weißt du, was wir denn nämlich machen können? Nehmen wir nicht bald eine Frage-Antwort auf?
Ja, genau.
Kommt bald einer, den wir noch nicht aufgenommen haben.
Genau, da kommt noch einer. Aber ein bisschen dauert es noch, muss ich sagen. Da kommt noch was dazwischen.
Ja, aber dann wisst ihr, da kommt noch was zu Mars und Venus. Und zwar nicht so sind Frauen, so sind Männer, sondern wie ist ein typisch weibliches Gehirn? Und ein eher typisch weibliches Gehirn kann auch ein Mann haben. Ehrlich jetzt. Besonders in einem bestimmten Alter, wo Östrogen und Testosteron, wir sprechen von Hormonen, sich umstellen. Ja,
wir sprechen von Andro- und Menopause nicht um so wahrscheinlich, eine Wechseljahre.
Richtig. Ja. Und da geht es nicht darum, ich bin ein Mann, ich bin eine Frau. Aber das Buch von John Gray, und du kannst gleich den deutschen Titel nennen. Auf Englisch heißt es Why Mars and Venus Collide. Und das finde ich besser, aber ich sag's dir. Weil das heißt ja, wenn Mars und Venus, also typisch männlich und typisch weiblich, wer auch immer es ist, Mann, Frau oder anders, wenn die kollidieren, also wenn die Stress haben. Und das möchte ich nicht in 8 Minuten abhandeln. Ja. Aber dann könnte ich das in einer Viertelstunde oder so in einem Frage-Antwort abhandeln oder besprechen. Ja. Weil da gibt es ganz, ganz spannende Sachen, wo schief geht. Ja. In Beziehungen, weil jemand jetzt typisch weiblich das und das bräuchte und jemand anders typisch männlich das und das bräuchte. Okay. Und wenn man es weiß, kann man entsprechend handeln und auch weniger gestresst sein von der Reaktion des Gegenübers. Ja. Würde ich sehr gerne lassen, Caro, weil es echt spannend ist. Und es wäre jetzt, weil es auch sehr lang und doch wieder intensiv war, diese Sachen. Die Leute dürfen auch mal kurz sacken lassen und nachdenken dürfen. Ja. Und das ist too much jetzt.
Meinetwegen können wir das gerne so machen. Ich sag mal eben, wie das Buch auf Deutsch heißt.
Ja, auf Deutsch.
Weil da, finde ich, wird es gar nicht so klar. Also das ist tatsächlich im Englischen
ganz anders.
Deutlicher. Aber vielleicht möchte der oder die eine oder andere schon mal nachschauen. Mars und Venus, die Liebe siegt. Ausrufezeichen steht da.
Ja, genau.
Und dann gibt es einen ganz langen,
ich kann es verstehen.
Langen Untertitel.
Ja, ich kann.
Soll ich den auch noch nennen?
Ach so, ein Untertitel
hat
es auch.
Ja, das hat einen mega langen Untertitel. Wie Männer und Frauen trotz Stress im Job einander... oh Gott, jetzt kann ich meine eigene einander verstehen und die Partnerschaft verbessern. So ist es. Ich konnte meine eigene
Richtig.
Schrift
und das, ich finde nämlich in der deutschen Beschreibung, das habe ich dir eben schon gesagt, da geht es so um den Job und darum geht es überhaupt nicht in dem Buch. Es geht ums Gehirn und wie die Leute, die verschieden auf Stress reagieren. Und das würde ich gerne besprechen, quasi jetzt als der dritten Folge der Hormone, weil es geht dabei um Hormone und Neurotransmitter. Ja. Wie ein typisch weibliches Gehirn, ein typisch männliches, und da gibt es eben viele Zwischenformen, mit typischem Stress umgehen.
So, und dann würde ich sagen,
also, und das ist wichtig.
Steigen wir damit in die Fragen und in die nächste Runde Fragen und Antworten ein.
Richtig.
Das gönnen wir uns einfach mal.
Genau.
Okay.
Und das ist in wenigen Wochen, oder?
Das müsste dann in 2 Wochen sein, genau.
In 2. Das finde ich echt besser, Caro, weil dann kann man das auch in Ruhe sich anhören.
Ja, so machen wir es.
Und das Genau das mit dem, da ist auch das mit dem Mental Load drin, ja, bei den Frauen, ja, wie die das empfinden und so, das grätscht schwer hier, ja, rein. Und da gibt es so viele tolle Sachen in dem Buch. Ich habe das Englische, ja, aber ich habe das Deutsche ja gesucht, ja, weil Klienten das haben, mhm, wollen, Klienten und Klientinnen, Paare haben wollen. Und es ist interessant, auch wenn wir nicht mehr in der Zeit leben, Männer sind so und Frauen, ja, sind so, weil so sind sie, ja, nicht. Es gibt Frauen, die männlicher sind als Männer und Männer, die weiblicher sind als...
Ja, das
so
stimmt. Ich glaube, das war auch
und
am Anfang,
bin selber
bei
auch
dem ersten Buch von dem John Gray, meine ich, so ein bisschen die Kritik, ja, im Nachgang, ne? Dass das zu klischeelastig, ja, ist. Aber da hat er dann ja nochmal sich, ja, selbst irgendwie weiterentwickelt, offenbar.
Ja, ja, weil bei dem ersten Buch so sind Männer, ja, so sind Frauen, nenne ich, ja, das. Da gab es auch ein paar andere, ja, sehr bekannte. Das schlug einfach ein, weil das war auch witzig. Männer machen das, Männer machen, ja, das. Und was man nur lernen kann aus denen, das sind die typischen Verhaltensweisen, weil die sind, ja, da. Die sehe ich sowas von oft. Aber nicht aufs Geschlecht, ja, verteilt.
Das andere Buch war, glaube ich, mir fällt es gerade ein, warum Frauen schlecht einparken und Männer nicht zuhören können.
Genau.
Oder so ähnlich war das, glaube ich.
Ja,
ne?
Genau.
Es geht ja in eine,
genau,
ähnliche Richtung mutmaßlich. Ja.
Und nein, das,
ja,
ist das.
Ja.
Genau. Und da hat man es ganz krass aufs Geschlecht, mhm, festgemacht. Und das ist einfach, ich habe zu viele Männer, die, also gerade wenn ein Paar, ja, da sitzt und da, wo der Mann weniger, mhm, Lust hat, ist es oft einer von denen, der super gut zuhören, ja, kann und die Aufmerksamkeit komplett beim Gegenüber, ja, ist, aus ganz, mhm, anderen Gründen, Kindheitsmanuskripte und, ja, so weiter, Redbox, ja, wie, ja, wir immer sagen, und. Es hängt also alles zusammen. Aber das hier, was hier drin steht, das kann mit dem Stress, weil den haben wir heute, ja, ist super, super wichtig. Und dann kann sich jeder ja selbst einsortieren. Ich reagiere hier eher typisch männlich, also brauche ich das und das. Oder ich reagiere eher weiblich und brauche, ja, das und das.
Spannend.
Und das ist eben der Grund, warum ich denke, das sollten wir machen, weil das kann man direkt in die eigene Paarbeziehung umsetzen.
Jetzt muss ich meine Neugierde parken. Okay, wie unsere Hörerinnen,
ja,
und Hörer auch, aber wir lösen das auch, versprochen.
Ja.
Okay, gut.
Ja, und ich denke, alle atmen jetzt erleichtert auf, ja, das wäre auch zu viel geworden,
okay,
heute.
Dann,
und ich kann mit dem Hund spazieren,
ja,
gehen. Das war auch,
ja,
ein Grund.
Nein,
ich finde das echt lang,
ja,
genug,
okay,
jetzt, weißt du.
Und das gibt ja auch die Gelegenheit, falls Hörerinnen und Hörer zu dem Thema noch eine Frage haben, dann noch mal tiefer dann eventuell in den Fragen und Antworten einzusteigen. Jetzt unabhängig von dem, was noch kommt. Also solltet ihr Fragen haben zu diesem Thema, Themenwünsche oder Anregungen, dann schreibt uns an achkom@rnd.de oder über unseren Insta-Account achkompodcast per direkt Nachricht. So, und für heute, ja, an Marlene, machen wir den Sack zu.
Und weißt du,
ja,
was? Ich entwickle einfach eine Frage zu Frage und,
ja,
Antwort. Da hat uns jemand gefragt.
Ach so, das ist ja raffiniert.
Nämlich,
ja,
ich. Wie kann es sein, dass, wenn wir Stress haben, meine Frau immer was ganz anderes braucht als,
ja,
ich?
Und die Antwort?
Oder umgekehrt.
Kommt bald, versprochen.
Und wie oft wurde mir die Frage gestellt?
Ja.
Also wir haben die Frage, also von mir, in der nächsten Frage und,
ja,
Antwort.
Ja, und schon auch ein paar andere spannende Fragen und Fragen, die uns
ja, ja, das ist,
genau,
klar.
Genau.
Das ist klar.
Die sollen nicht zu kurz kommen.
Gut.
Gut, prima. Dann sagen wir für heute, würde ich,
ja,
erstmal sagen, tschüss, bis bald.
Tschüss.
Wir hören uns. Macht's,
tschüss,
gut. Ciao, ciao.